Aufpreis Tacheles. Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland. Von Norbert Meyer und Stefan H. Gosch.
Hallo Norbi.
Hallo Stefan.
Wir sind heute hier versammelt nach langer Zeit. Herzlich willkommen auch, liebe Zuhörer. Wir haben eine etwas längere Pause gehabt.
Wie immer.
Das ist immer genau. Die Pausen werden jetzt nicht länger, aber sie werden gehaltvoller. Sie werden gefüllt durch diverse Grippeerkrankungen, diverse andere Ereignisse, eigenes Musizieren, eigenes Spielen. Wir waren unterwegs, wir haben selber Musik gemacht. Wir haben miteinander Musik gemacht beim Feierabend hier in Bünde. Und heute haben wir ein Thema, wo wir, ich glaube, sagen können, in der redaktionellen Vorbesprechung noch nie so lange gebraucht haben, um eine Ahnung zu kriegen, wohin es geht. Und ehrlich gesagt, bin ich mal gespannt, ob euch dieser Podcast überhaupt je erreichen wird. Wenn ihr diese Worte hört, dann ist das, was jetzt kommt, tatsächlich hörenswert. Und wir waren im Vorfeld gar nicht so davon überzeugt, ob dem so ist. Aber mal sehen.
Jetzt machen wir es mal spannend. Also gleich von vornherein, wir wissen jetzt noch nicht, wenn wir starten. Meistens haben wir eine Ahnung, wo wir hinwollen, wenn wir starten. Heute sind wir relativ unsicher. Aber wenn du es hörst, haben wir uns tatsächlich getraut, es zu veröffentlichen. Also.
Ich hatte schon überlegt, ob wir irgendeine von unseren uns bekannten Sprecherinnen vorher so einen Disclaimer irgendwie drauf sprechen lassen, nach dem Motto, dies ist eine Triggerwarnung.
Parental Advisory.
Wenn Sie dieses hören, könnte das Ihr Weltbild sehr herausfordern. Wenn Sie damit nicht gut umgehen können, hören Sie es nicht.
Vielleicht erzählen wir mal die Geschichte, wie alles anfängt und dann nehmen wir die Leute so mit rein. Also du kamst eigentlich mit der Idee und hast sie mal so genannt und so nennen wir, glaube ich, jetzt auch mal den Podcast.
Ja.
Alte Helden, neue Helden.
Ja.
Das war so die Grundidee.
Korrekt.
Und dahinter steckte der Gedanke, ich versuche es mal mit meinen Worten wiederzugeben, also deine Idee mit meinen Worten wiederzugeben. Leute, die wir früher mal gut fanden und heute aber nicht mehr so toll unter Umständen, aber dafür sind andere dahin gerückt.
Ja.
Und dann habe ich Einspruch erhoben. Vielleicht gibst du das mal wieder. Was habe ich dann gesagt?
Du hast gesagt, Stefan, das ist eine ganz tolle Idee. Wie immer, wenn ich Ideen anschleppe, dass du sagst, da wäre ich nie drauf gekommen, aber ich glaube, das interessiert Millionen von Menschen. Nein, also ich hab die Idee rausgehauen. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich gesagt habe, lass uns doch auch mal so Ross und Reiter nennen. Lass uns ein Ranking machen, 1 bis 3. Und jeder zählt einmal auf, was sind seine 3 alten Helden und warum ist das so? Und einmal die 3 neuen Helden und warum ist das so? Und je länger wir uns darüber ausgetauscht haben, du warst zu Anfang nicht so dafür begeistert, weil zum einen wolltest du nicht gerne Namen nennen, weil du auch in Zukunft gerne mit dem einen oder anderen nochmal essen gehen möchtest und nicht sofort aus dem Handy Rufnummern, WhatsApp-Kuschelgruppe rausgeschmissen werden willst. Und auf der anderen Seite, und das habe ich dann, das war für mich sehr anschlussfähig, hast du es sinngemäß gesagt, korrigier mich bitte, du würdest ungern in so eine Ausschließlichkeitsnummer irgendwie reingehen, weil das für dich einfach schwierig zu benennen ist, weil man sich natürlich über die Jahre verändert, weil man auf der anderen Seite auch nicht, du hast ja dieses schöne Beispiel der Jahreslosung so angeführt, die in diesem Jahr ist, und das ist ja leider in heutigen Zeiten, je nach Algorithmus, wie ich so online gepolt bin, dass man ja so den Hang hat, alles irgendwie so weit zu prüfen und zu dekonstruieren, dass am Ende nichts mehr überbleibt und,
also noch mal
und
man
nichts mehr miteinander zu schnacken hat.
Nochmal die Jahreslosung vielleicht, prüft alles und das Gute behaltet. Und ich habe so eingeworfen, mein Eindruck ist, dass viele den zweiten Teil des Verses rausschmeißen, also sie sind unheimlich gut im Prüfen, es bleibt nichts Gutes über. Meine subjektive Wahrnehmung.
Genau. Und damit wir das nicht befeuern, habe ich von meiner weltüberlegenen Idee Abstand genommen und gehen jetzt den etwas komplizierteren Weg. Ich bin noch mal gespannt, wie lange das jetzt heute wird, unser Podcast, weil das, was ich hätte jetzt angeboten, wäre jetzt so ein crunchy, salty, sugar, popcorn, Karamell-Ding gewesen, was so in einer halben Stunde vorbei gewesen wäre. Das wäre relativ kurzlebig gewesen.
Hinterher, aber eine Geschmacksexplosion.
Hinterher hätten Leute gesagt, warum mag Goschi den nicht mehr? Warum hasst Goschi jetzt U2? Und solche Geschichten. Und das wird jetzt tatsächlich heute nicht passieren. Sondern wir gehen jetzt mal, und das ist jetzt die Reise, wo wir euch so einladen, wir gehen jetzt mal den etwas längeren Weg. Wie kommen wir trotzdem zum Thema? Alte und neue Helden. Das ist auch so ein bisschen in der Vorbesprechung uns klar geworden, es ist neben vielen Dingen, die wir auch noch vielleicht benennen können, aber das Erste, was ich mal in die Runde werfen will, es ist ein Kulturding. Mhm. Alte und neue Helden haben sich deswegen auch verändert, weil sich Zeitgeist und die kulturelle Situation in diesem Land wir beide sind jetzt so grob über den Daumen 30 Jahre plus irgendwie mit Worship irgendwie so unterwegs. Wir sind andere, dieses Land ist anders und unser kultureller Background ist anders. Mein Einspieler, und dann gebe ich es an Norbi weiter. Als Norbi und ich in den 90er Jahren oder Ende der 80er unsere Birne zum ersten Mal eigenständig erhebten, war zum Beispiel die amerikanische Kultur die Leitkultur für uns hier in Deutschland. Das war so die Kultur des Gewinnens, des Gutaussehens, des Gutriechens, des Gewinnertums, des Kapitalismus, Wohlstand, Sonne. Vieles, was aus Amerika kam, war erstmal per se gut, war auch stilprägend. Wir sind groß geworden mit dem Satz, was es vor 5 Jahren in Amerika gab, gibt es jetzt auch hier. Oder was es jetzt in Amerika gibt, gibt es irgendwann auch bei uns.
Und das war, jetzt übernehme ich mal, also ja, vor allen Dingen auch nicht nur in der Popkultur oder im Mainstream so, sondern auch in der frommen Szene.
Unbedingt.
Das fing schon früher an. Jetzt erzähle ich mal wieder von früher, ne? Ich komme nicht umhin. Aber ist der lange Weg. Sorry, ihr müsst mit. Also, das, was wir Pietismus nennen oder so, ist was anderes, aber der Evangelikalismus oder so, der kam aus Amerika und das ist eine Kultur, die Entstehung haben wir zwar nicht erlebt, aber das, was es mit uns gemacht hat und das haben wir auch nicht hinterfragt, ne? Und ich zumindest nicht.
Nö, also das Hinterfragen war eigentlich gar nicht so. Also natürlich hat man hinterfragt, natürlich hat man sich auseinandergesetzt und natürlich hat man je nach eigener Prägung war man natürlich kritisch. Aber trotzdem, Ende der 80er Jahre war es so, der Kommunismus hat die Fahne gestrichen. Deutschland war plötzlich wieder vereinigt in den Teilen, die es noch gab. Und plötzlich wir sind daran aufgewachsen im Westen hier von Deutschland, dass ein Stück weit die amerikanische Kultur eine Leitkultur war und auch im frommen Bereich.
Und da sind wir schon, da fällt mir schon tatsächlich, ich habe wenig Helden, habe ich festgestellt, als du das Thema vorgeschlagen hast, aber ein Name, der mir eingefallen ist, also Helden sind für mich wirklich Leute, die was durchgekämpft haben, durchgeboxt haben. Yeah. Und ein Held, aus der Vorzeit, also den ich nicht nur so in den späten Jahren noch so miterlebt habe, war Larry Norman, ist mir eingefallen. Der hat den Rock'n'Roll in die Gemeinden nach Amerika gebracht, zu einer Zeit, als ihn dafür die meisten Prediger und ja, die Prediger in die Hölle gepredigt haben. Ja? Ja. Und zwar mit Bibelstellen, nicht zu knapp oder so. Also ja. Die haben ihn wirklich verflucht, das muss man sich mal vorstellen, weil er es gewagt hat, den Namen Jesus und Rock'n'Roll überhaupt nur in den Mund zu nehmen in einem Satz und das sogar kulturell so eben auch umgesetzt hat oder so. Ja.
Weißt du übrigens noch, dass wir mit dem mal die gleiche Bühne geteilt haben?
Ich weiß es noch, ja.
Wir
haben da gesessen und waren
plötzlich wieder Fanboys.
Mit großen Augen oder so. Ja. Ja. Da war ja schon etwas sklerotisch.
Haben auf dem gleichen Festival gespielt. Ja, das darf mal noch sein irgendwann. Aber ja. das gehört zu den kleinen Perlen meines Lebens, dass ich sagen kann, ich habe die gleiche Bühne geteilt mit Larry Norman.
Okay, also viele werden ihn nicht mehr kennen, aber das ist wirklich jemand, der hat was durchgeboxt oder so. Yeah. Gegen den Widerstand. Yep. Und da ist dann auch wieder was Neues draus entstanden. Also die ganze Jesus-People-Bewegung, die auch, da sind wir wieder beim Thema Lobpreis oder so, hat auf seinen Schultern, ruht auch schon auf seinen Schultern. Die wäre ja noch eigenständig gewesen oder so, aber da war schon ein gewisser Weg geebnet oder so. So will ich es mal sagen. Ja, und das war für uns ja auch noch nicht selbstverständlich. Popkultur, Popmusik, Rock'n'Roll und Kirche, Gemeinde war in meiner Jugendzeit alles andere als selbstverständlich. So. Also deswegen wäre er so ein Held, also wo ich sagen würde, jawohl, der hat wirklich was bewegt oder so. Ja?
Naja, und du sprichst es ja an. Also dieses kulturelle Vehikel, Musik, war ja auch von den Amerikanern sehr stark geprägt. Pop, Rock, das sind ja alles tatsächlich Begrifflichkeiten, die ja aus dem Englischen, aus dem angloamerikanischen, englischen wie amerikanischen, US-amerikanischen, um es da etwas genauer zu sagen, Background ja kamen, die dort entstanden, die dort aus der kulturellen, ich sag mal, aus dem kulturellen Mischmasch, aus den unterschiedlichen Musikstilen sich dann ja emporschwangen und dann hier auch in Europa und auf der Welt ein Kulturvermittler war. Und das war es ja im frommen Bereich, wurde das ja auch dann in den 80er Jahren, wo wir dann Ende der 80er, wie ich es eben schon mal sagte, zum ersten Mal so alleine abends mal raus durften. Auch, ich sag mal.
Ja, ich schon etwas eher.
Ja, aber ist dann so das Momentum, wir sind damit groß geworden. Wir haben zum Beispiel US-Amerikaner und Innovation, das konnten wir immer zusammendenken. Mhm. Das war für uns war, wenn es was Neues gab, dann kam das in der Regel aus Amerika. Und ja. Amerika meinten wir immer US-Amerika.
Ja, genau. Andere alte Helden mittlerweile auch schon immer noch aktiv auch oder so. Und jetzt scheiden sich unsere beiden Geister auch schon, das weiß ich schon, wenn ich jetzt den Namen nenne. Und du hast ihn eben schon genannt, U2.
Ja.
Ja, aber für mich auch Helden, auch gerade in Bezug auf Worship, ich habe immer gesagt, und das, damit bin ich nicht überall auf Begeisterung gestoßen, wenn ich sage, U2 ist für mich die größte Worship-Kapelle oder so, Worship-Band überhaupt. Mhm. Das hat nicht jeder verstanden, werde ich jetzt auch nicht erklären, warum das so ist. Ich werde es nur mal so aus einer Sicht erklären, Sound. Sound und ja. Attitude, so will ich es mal nennen. Nicht Performance, sondern Haltung. Also das ist, das haben sie unglaublich geprägt. Und die ganzen Hillsong-Worship-Geschichten der Nullerjahre wären ohne diesen Sound für mich nicht denkbar oder so. Ist, oder kommt daher eigentlich.
Ja.
So.
Ja.
Ja. Jetzt weiß ich, jetzt bist du auf der anderen Seite und sagst und siehst auch die schwierigen Seiten, die blende ich gerne aus, was diese Combo angeht oder so. Wollen wir das vertiefen?
Nö.
Nee, müssen wir nicht. Also, ich will nur sagen, wir sind ja beim Thema alte Helden, Neuhelden und für dich sind das schon sehr alte Helden für mich oder nicht mehr Helden. Für mich sind das immer noch, haben sie einen gewissen Status.
Das alte Helden, neue Helden-Ding ist für mich auch seit, und im Kopf habe ich es ja schon seit 4-5 Wochen, hat das auch nochmal so eine Transformation erfahren, nämlich dass das eine ohne das andere ja nicht zu denken ist und dass auch junge Helden auf den Schultern von alten Helden stehen oder zumindest auf dem, was sie gebaut haben und was die mit errichtet haben. Ich feiere heute noch, das ist ja das, was in meinem Herzen so diesen Stachel setzt, wenn ich die Band U2 sehe und höre. Ich finde die Alben der 80er Jahre, finde ich zum Niederknien toll. Under Forgettable Fire, wie heißt dieses Album? Oder und Boy, oder Joshua Tree, Rattle and Hum. ist einfach ein Monument. Ich wüsste gar nicht, wie ich durch die 80er gekommen wäre ohne die. U2 und Queen, das waren die beiden Bands, die ich extremst gefeiert hatte damals und womit ich eigentlich groß geworden bin.
Mit einem Kumpel diese Musik gehört und sein großer Bruder kam ins Zimmer, auch ein frommes Elternhaus und so, und sagte, was ist das denn für ein Krach? Und da wusste ich, das ist gut. Das ist cool. Da musst du dran bleiben.
Scheiße findet, ganz nur geil sein. Ja.
Okay, kleine Anekdote am Rande. Alte Helden, neue Helden. Ich hab's dann gerne ein bisschen weitergefasst. Meine Schwierigkeit damit war jetzt vor allen Dingen mit den alten Helden, die man nicht mehr so mag, das alles auf denen abzulassen und jetzt hier Namensranting zu machen, finde ich schwierig oder so.
Es ist so leicht. Jeder von uns kennt so dieses, ich sag mal, das ist so, wenn man studiert, erstes Semester, dann findet man so, wenn man ein bisschen geisteswissenschaftlich, ein bisschen sozialwissenschaftlich im Moment unterwegs ist, dann kommt sofort der konstruktivistische Ansatz, Dekonstruktion, die Fähigkeit des eigenen Denkens und des Auseinandernehmens, des Bestehenden, um dann zu gucken, was bleibt denn noch übrig an Waren und Wahrheit. Und das feierte man besonders so in den Nullerjahren und Zehnerjahren. Ehrlich gesagt, so neu ist es nicht. Schon kurz nach der Aufklärung haben deutsche Philosophen und gibt es viele große Philosophenschulen, auch in Deutschland, die das auch schon damals auch schon gemacht haben. Und im letzten Grunde erfahren ja Helden der Jugend oder wenn sie irgendwann mal Helden waren, immer mal auch dieses Momentum der Dekonstruktion, okay, dass man einfach dann plötzlich so merkt, so wow. Es gibt ja auch diesen super Spruch, der stimmt tatsächlich auch, triff nicht deine Helden.
Ja.
Triff sie nicht, don't meet your heroes.
Das ist die schlimmste Dekonstruktion, die man erfahren kann. Ne?
Genau, oder weil du hast eine Idee im Kopf.
Nur mit wenigen Helden kann man alt werden tatsächlich. So, ne?
Also es gibt also ich habe tatsächlich in meinem Leben auch viele fromme Helden getroffen, die eine halbe Stunde später, nachdem ich sie persönlich gekannt habe, tatsächlich nicht mehr meine Helden waren. So, und damit meine ich nicht, dass es schlimme Menschen waren, sondern dass meine Vorstellung von ihnen, die ich sie hatte und die völlig überhöht waren, gar nicht mit der Realität sich versöhnen konnten. Ich mache mal ein positives Beispiel, wo ich tatsächlich einmal an meinen Helden, den ich vorher musikalisch gehört habe, einen Musiker gehört habe und wo ich ihn privat getroffen hatte. Und privat war er noch tollerer und größer als das, was ich auf der Scheibe gehört habe.
Jetzt
das
bin
war
ich aber gespannt.
Mein lieber Freund Markus Watter, der heute in der Schweiz in der Winterthur ist, wo ich wirklich das seltene Momentum hatte, dass die Live-Persönlichkeit, die ich dann persönlich habe kennenlernen dürfen, hat er hinterher auch dann auf meinen Produktionen mitgespielt und ganz toll, aber dass die Persönlichkeit und der Charakter noch mal größer waren als das Werk. Und das war ein seltenes Erlebnis. Nochmal, Helden machen eine Wandlung durch, weil ich auch eine Wandlung durchmache.
Ja, das ist mir auch wichtig zu sagen.
Und das ist, glaube ich, das Momentum, was man bei diesen, wo man gerade auch im frommen Bereich Leute auf einen Sockel stellt, immer ein Stück weit mitdenken muss.
Ja, also wir alle kennen das, wenn jemand sagt, sie sind nicht mehr so cool wie früher oder so. Also früher hätte man das hättet ihr erleben müssen, oh, das war toll oder so. Ja, aber tatsächlich habe ich mich ja auch gewandelt und komme in andere Fahrwasser oder so. Und da musste ich eben auch dran denken, bei diesen Sachen, ja, ich selber bin ja auch der Dinge nicht mehr so sieht wie früher oder so.
Ja.
Wenn du jetzt ein junger Mensch bist und uns zuhörst und fragst du den vielleicht, wovon reden die jetzt eigentlich? Ist es jetzt schwer, so eine Wandlung zu beschreiben oder so, weil so viele Wandlungen hat man als junger Mensch einfach noch nicht machen können oder so.
Ja,
das geht einfach nicht.
Schlangenhäutungen, ja, die wichtig sind.
Ich sag mal ein Beispiel, was aber auch auf Lobpreis einfach ganz viel Einfluss hatte. Und zwar, ich bin groß geworden mit einem starken Leistungsgedanken. Du musst reinhauen, wenn du was erreichen willst. Oder so wurde es mir mehr oder weniger mit der Muttermilch beigebogen. Und das habe ich natürlich auch übertragen. Und ich habe auch in vielen frommen Predigern da ein Abbild gesehen oder so. Ja? Die haben natürlich nicht gesagt, hau rein im Sinne von, aber schon, du musst erstens, zweitens, drittens, wenn du viertens, fünftens, sechstens oder so. Und diese ganzen Gleichungen aufgemacht haben, diese vielen Gleichheitszeichen, das ist so wie. Ja? Und die machen es so schön einfach. Und das holt einen auch als junger Mensch eigentlich, auch heute noch holt es viele junge Menschen, so eine Logik, merken wir gewissermaßen ab. Das sind ja alles Abkürzungen und Vereinfachungen, die oftmals, und da zerbricht auch vieles dran, so nicht hinhauen können oder so. Das merkt man dann erst später oder so.
Weil also das Leben diese, auch nicht so funktioniert.
Um es gerade noch zu Ende zu bringen, genau. Also ich habe halt gemerkt, ja, Gott ist nicht so. Also mein Glaube oder das Maß meines Glaubens ist nicht vollkommen abhängig nur von meiner Entscheidung, dass ich nur die guten Entscheidungen treffe. Gott ist cool damit, wenn ich auch mal die falschen Entscheidungen treffe oder so. Dann habe ich es nicht verwirkt. Ja, dann ist der Plan nicht dahin oder so. Und dann sagt er nicht, oh, jetzt mein schöner Plan ist kaputt, hat er kaputt gemacht. Ja, jetzt kann ich nichts mehr mit ihm anfangen. Nein, das ist überhaupt nicht so. Das heißt nicht immer, dass ich den optimierten Weg gehe. Nein, ich muss auch die Konsequenzen tragen oder so. Aber für Gott ist das erstmal tatsächlich okay. Ja, damit legalisiere ich nicht irgendwie was Sündhaftes oder so. Ich sage einfach nur, er geht mit. Und dieses Dabeisein und dieses mich tragen und zu mir stehen, auch wenn ich falsche Entscheidungen getroffen habe und auch wenn ich einen schlechten Tag, einen faulen Tag, einen nicht produktiven Tag oder vielleicht sogar eine ganze Lebensphase habe, dann ist er bei mir und steht zu mir oder so und ist dabei und wendet sich nicht ab. Ne? Also alles, was ich sage, ist, das Gleichheitszeichen stimmt nicht. So. Also Entscheidungen sind wichtig, ja, ne? Die Treue ist größer. So.
Was ich an der paulinischen Denkschule mag, ist die Fähigkeit, es mitzudenken, dass es eine Entwicklung gibt. Dass es etwas gibt, was gestern wahr war, was heute aber anders ist, und trotzdem wahr ist und wahr bleibt. Auch wenn das, was heute anders ist, sich nicht unbedingt mehr mit dem deckt, was gestern wahr ist. Aber beide Sachen bleiben richtig. Für ihre Zeit. Mhm. Paulus beschreibt das ja irgendwie, als ich ein Kind war, dachte ich wie ein Kind. Und jetzt bin ich erwachsen, übertrage es mal, und denke wie ein Erwachsener. Und ich finde, bei diesem Heldending und bei dem Ding alte Helden, neue Helden, macht man auch irgendwann mal so eine Phase durch, wo man dann einfach sagt, ja, brauche ich das noch? Oder weiß ich, im letzten Grunde sind es auch Menschen und diese Überhöhung, die ich vielleicht irgendwie mache, wird ihnen auch nicht gerecht und wird auch ungerecht, weil ich von ihnen etwas erwarte, was ich vielleicht selber gar nicht bereit bin zu investieren. Oder sie sind für mich so eine Art von Leinwand, von Kinoleinwand, wo ich gerne meine eigenen Ideale, die, Klammer auf, ich vielleicht selber gar nicht einhalten kann, Klammer zu, in einer Form von Reinkultur sehen kann und das ein Stück weit als das Vorbild verkaufe, was ich nicht zu sein brauche. Die Phase, die man dabei durchmacht, ist, dass man vielleicht, wenn man da gut durchkommt, dass man etwas barmherziger mit seinem Umfeld wird und mit sich selber, weil man weiß, dass man Grenzen hat, dass man gewisse Dinge nicht so hinkriegt und dass man in bestimmte Sachen nicht reinwachsen kann und dass man gewisse Dinge im Leben nicht schafft, dass man gewisse Vorstellungen, Erwartungen nicht erfüllt bekommt. Und dass man dann aber auch erlebt, im Weitergehen und im Weiteratmen, dass es ja anders weitergeht, aber nicht schlechter.
Ja, und das, was wir an Wünschen haben, die legitim sind, aber gleich überhöhen auch und daraus zum Beispiel eine Vision machen. Ja, ja. Mein Wunsch wird zur Vision und damit kriegt es so einen Heiligenschein oder Heiligenstatus auch. Und es sind ja oft auch positive Wünsche. Also ich wünsche mir, dass meine Gemeinde wächst oder so, dass der Lobpreis lauter wird, dass er intensiver wird, dass er, was weiß ich, was wird, ja, bunter, alles auch nett gemeint, passiert es nicht. Um mal wieder so die Kurve zum Lobpreis zu kriegen oder so. Und das ist auch und auch von Helden beeinflusst, die meinetwegen auf großen Bühnen stehen. Wir hatten das Thema schon mal öfter mit fancy Sounds, mit fancy Klamotten, selber auch hübsch sind. Es klingt gut, es sieht gut aus, also muss es richtig sein. Und es sind auch viele Leute da. Ja, und ich in Klein Kleckersdorf, Pummelhausen West oder so, krebse da so vor mich hin. Ja. Jetzt nicht gleich zu sagen, zu überhöhen. Mein Wunsch, mein legitimen Wunsch, auch wachsen zu wollen, auch Leistung zeigen zu wollen, reinhauen zu wollen, aber so zu überhöhen und ihn auf diese große Leinwand zu projizieren und auf der Leinwand selber vielleicht zu malen, anstatt auf den Film zu warten, wenn wir in diesem Bild bleiben wollen. Ja, das wäre so. Also das finde ich eigentlich ganz gut daran. Also die große Leinwand, wir halten die weiße Wand nicht aus. Also wir warten, dass der Film endlich startet und dann fangen wir an, irgendwie selber was da drauf zu projizieren, zu malen oder zu sehen, was nicht da ist.
Und damit beschreibst du was da so ein Weg sein kann. Also wir haben ja so einen Weg durchgemacht. Wir waren ja eben dabei, als wir jünger waren, haben wir uns Idole gesucht, auch fromme Idole. Amerikanische fromme Idole, englische fromme Idole, wenn davon keiner zu haben war, vielleicht sogar noch holländische. Aber meistens sind wir mit den anderen beiden Nationen ganz gut hingekommen. So. Und dann sind wir selber gewachsen. Dann haben wir selber zum Beispiel hier ein Projekt gehabt, wo wir hier in Ostwestfalen ziemlich was gerissen haben. Und plötzlich wirst du selber Held. Plötzlich stehst du selber regelmäßig vor ein paar hundert, 1.000, 1.200 People und hast plötzlich selber Heldenstatus. Du wirst angesprochen. Menschen, die du nie persönlich getroffen hast, sprechen dich noch Jahre, Jahrzehnte sprechen dich doch an. Sag mal, warst du nicht? Bist du nicht derjenige vom Feierabend? Also du wirst selber ein Stück weit Held. Wir haben das hier mal so lokal, waren wir mal so eine kurze Zeit, mal so über 12 Jahre so eine Weltberühmtheiten.
Ein kleiner Lokalheld.
Ein kleiner Weltlokalheld.
Ein weltberühmter
Lokalheld. Und man merkt, dass man selber plötzlich einen Impact hat für die Leute. Dass das wichtig für manche Leute ist, was man sagt, was man schreibt, was man Output hat, was für Songs man schreibt. Dass Leute einen schreiben, Mensch, dein Song hat das und das in mir bewegt. Dein Song hat in meinem Leben das und das irgendwie bewegt. Das, was du damals mal gesagt hast, das vergesse ich bis heute nicht. Blabla. Also man merkt plötzlich, man hat selber eine Wirkungstiefe. Und man kommt aus diesem Phantom irgendwie raus und kommt in so ein Momentum irgendwie rein von, okay, auch ich habe eine Wirkungstiefe. Und das lässt sich auch tatsächlich auch für den ganz normalen Gemeindelobpreiser auch übertragen, weil auch du, auch ich mit unserem Gemeindelobpreis, wir haben eine Wirkungstiefe, die in der unsichtbaren Welt funktioniert und eine Wirkung hat und in der sichtbaren Welt. Und das hat auch was mit alt und neuer Helden zu tun, weil ich merke, den Weg, den ich beschritten habe, ist, dass zwischen dieser Zeit der alten Helden und der neuen Helden, die ich vielleicht heute irgendwie habe, dass es ein Zwischentum gibt, wo ich Held war. und was ich interessant fand und spannend finde und dass ich für manche auch heute ja in der Wahrnehmung auch das noch bin. Ich werde heute noch manchmal angesprochen irgendwie, wenn ich in Bielefeld irgendwie durch die Stadt gehe, sprechen mich Leute an und sagen, hey, bist du nicht der Goschi? Und ganz viele und ganz wenige Leute sagen heutzutage, ich bin jetzt 53, fünffacher Opa, sagen nur noch ganz, ganz wenig Leute Goschi zu mir. Aber wenn die das sagen, weiß ich, das ist wahrscheinlich von daher.
Mhm. Ja, der Name. Und wenn man selber damit umgehen muss, also wenn einem auch mal was gelingt, sagen wir es mal, von mir aus auf lokaler Ebene oder auf Gemeindeebene, da auch gut mit umzugehen, ist auch so ein Prozess, ne?
Ja.
Und dann ist es ist natürlich auch wieder einfach zu sagen, ich schimpfe auf andere Leute, auf die es nicht oder die versagen oder die ja, versagt ist zu hart, aber die an irgendeiner Stelle doch irgendwie vom wahren Weg abgekommen sind oder irgendwas Halbgares gemacht haben, sondern ich muss auf mich selber gucken.
Also es geht ja, nennen wir es profan, Erfolg. Ja. Und wir hatten über eine gewisse Zeit hier bei uns in OWL hatten wir das,
was ja, man
ich gemeinhin wollte, sagen würde, Erfolg.
Ja, ich wollte auf die alten Helden wieder zurück und auf die, die wir auch nicht mehr so toll finden oder so. Und da kann man dann leicht mit dem Finger drauf zeigen. Aber wir stehen nicht in ihren Schuhen. Also ich nicht in ihren und sie nicht in uns. Und also von daher, was interessiert es mich oder so? Wenn gleich zu einer Gesundwerdung dann eben schon gehört, zu sagen, ey, was ich damals einfach ungefragt übernommen habe, ja, das ist heute nicht mehr da. Das ist nicht mehr Teil meines Weltbildes, meines Glaubensbildes auch. Und das ist auch legitim. Das ist ein gesunder Teil von Dekonstruktion oder so. Ja. Ja? Und da gehört auch ein bisschen Mut zu, das sich auch mal klar zu machen. Also wer sich da nicht rantraut und auch hält nur immer auf ihrem Sockel lassen will, das gibt's ja auch, das ist auch eine gewisse, ja, ich sag mal, wie es ist, Feigheit oder so. Also wenn du dich nicht traust, da dran zu schrauben oder so, dann ist es auch aus Angst heraus, an dem alten Weltbild zu kratzen oder so. Ne? Ich weiß es. Also ich könnte jetzt in unserem Beispiel oder so, ich sag mal, stehe hundertprozentig getreu zu YouTube weiterhin und du siehst es kritisch und ich lasse es aber nicht zu. Ich sage, nein, es ist alles ganz, es ist der Heiligenschein, muss bleiben oder so. Tue ich nicht. Ne? Aber das wäre das im Prinzip. Ne? Also das gehört dazu, dass sowas auch mal fällt, dass es sich ändert und dass es da einfach ein Change gibt.
Change. Und dann kommen wir mal zu heute. Wir erleben jetzt, ich habe ja versucht, diesen...
Genau, das ist die Welt von damals ist nicht mehr wie heute. Das hast du am Anfang ja gesagt.
Genau. Oder
so, sondern ist eine komplett andere. So, und wir wollen eben nicht jetzt zu irgendwas zurück, was mal war.
Genau. Und wir erleben jetzt gerade, und darum ist das aus soziologischer Sicht tatsächlich eine super spannende Zeit, wir erleben im Moment tatsächlich zumindest den Versuch, uns nach 80 Jahren ein Stück weit von einer gewissen Leitkultur zu trennen. Und ich bin mal gespannt, weil, also von dieser amerikanischen Leitkultur, sie wird im Moment sehr aus dem linken Lager wird das befeuert. Und das wird seit 68 schon befeuert und versucht. So. Aber das Interessante ist ja, dass viele Säulenheilige der Linken ja mittlerweile auch aus Amerika kommen. Eine Judith Butler, die diese ganze Gender-Geschichte irgendwie geschoben hat, ist ja Amerikanerin und ist ja auch, und diese ganze Gender-Geschichte ist ohne die amerikanische Kultur des Individualismus und dessen von das fühle ich, I feel you, ich fühle mich und das, was aus mir herauskommt, was ich für mich als Individuum als wahr erkenne und was in mir als Wahrheit liegt und ich dann als wahr fühle, das ist dann auch Wahrheit. Und das geht ja dann so weit hin, und da sind wir wieder bei Konstruktion, dass ich dann sage, ja, und ich fühle jetzt in dieser Wahrheit, dass ich ab jetzt nicht mehr Stefan bin, sondern ab morgen nennst du mich bitte Stefanie. So, und das ist dann auch Wahrheit. So, und das ist dann auch nochmal aus einem Verständnis voraus von einer Form des Individuums, du, ich, dass ich für mich nur sagen kann, was richtig ist und was falsch ist. So. Und ich glaube, dass wir da kulturell gerade in so eine Split- oder Shift-Situation irgendwie reinkommen. Und jetzt, wo ich schon englische Begriffe wieder benutze, sieht man auch, wo meine Kultur geprägt ist. Aber wo will ich hin? Ich glaube, dass wir uns jetzt an so einer Wegmarke gerade befinden, wo wir in Europa, wo wir in Deutschland kulturell uns wieder unabhängiger machen und vielleicht auch ein bisschen erwachsener werden. Das wäre meine große Hoffnung für unser Land, dass wir ein bisschen erwachsener werden und nicht auf der einen Seite nur in so einem Windschatten von einem großen Bruder leben können und auf der anderen Seite, und das haben wir auch eben im Vorgespräch auch uns gegenseitig nochmal so gesagt, dieser deutsche Hang zum Absoluten, dieser deutsche Hang zu letzten Wahrheiten und diese Wahrheiten gegen alles und zu verteidigen und diesen Hang, den wir haben, auch zu Extremen, dass wir so einen Mittelweg nicht zulassen können. Ich würde mir manchmal wünschen, wir würden mehr auf so Italiener und Franzosen gucken, die sich auch streiten können, aber die trotzdem auch mehrere Sachen gleichzeitig nebeneinander für wahr halten können. Wir in Deutschland können immer nur eine Sache wahr halten.
Jetzt hast du ganz viel angerissen, einen großen Bogen geschlagen von diesem Thema. Also das Oberthema, so will ich dich mal zusammenfassen, ist eigentlich, was ist Wahrheit? Die große Frage, die große philosophische Frage, die wir jetzt hier nicht gelöst haben. Aber das war jetzt dein Oberthema und du bist gekommen von Wahrheit ist das, was ich fühle. Bis hin zu, können es mehrere Wahrheiten nebeneinander geben, die gleichzeitig und parallel existieren können. Das sind alles große Themen.
Ja. Sind ja auch hier fähig zu großen Dingen.
Die Bibliotheken füllen, ne? Also das muss man jetzt einfach nochmal, das war jetzt ein Riesenabriss. Deswegen versuche ich es gerade nochmal zusammenzufassen und vielleicht auch einzugrenzen und zu sagen, ja, das machen wir jetzt nicht, weil es ist einfach too big. Trotzdem traue ich mich mal. Du hast angefangen Amerika. Mein erster oder diese Abnabelung. Meine persönliche Geschichte damit ist: Ich war das erste Mal 2001 in Amerika und meine einzige Frage auf dieser Reise, das weiß ich noch genau, war diese: Was ist ihrs? Was ist meins? Das habe ich auf keiner Reise, die ich sonst irgendwohin gemacht habe, so deutlich erlebt.
Ja.
Ich bin jetzt, ich habe nicht die ganze Welt bereist oder so, aber wenn man zum Beispiel, oder wenn ich in Afrika war oder so, dann war immer klar, das ist was völlig anderes, das ist ein anderer Planet hier, ja, ein anderes Universum, ein Paralleluniversum, was irgendwie existiert und du hast gewisse Einflüsse und dafür bist du dankbar, aber das hat erstmal nichts mit dir zu tun oder so, außer dass mein Urahn hierher kam oder so vielleicht, ja. Da wir alle Afrikaner sind, bekannterweise. Aber in Amerika war das eben nicht so. Amerika war immer so, das war so ähnlich und das war so komisch vertraut. Und ich war die erste, ich hatte so einen Jetlag und konnte nicht schlafen und dann hörte ich draußen eine Polizeisirene oder eine Krankenwagensirene und ich dachte, klingt da wie im Film hier. Also das ist alles so surreal gewesen und da habe ich erstmal eine ganze Zeit dran rumgekaut, dass ich mich fühlte wie in meinen Fernseher versetzt, ja?
Ja.
Der Surrounding, die Geräusche und so und jetzt bin ich Teil dieses Films oder was, also das war die ganze Zeit die Frage, was ist meins, was ist ihrs, weil unsere Kulturen wie sonst mit keiner anderen auf der Welt so eng gefühlt zumindest verflochten waren. Und trotzdem so weit weg. Und trotzdem so anders. Und trotzdem nicht meins oder so. Das weiß ich noch, hat mich sehr bewegt. Ich habe ein paar Antworten gefunden, die will ich jetzt aber jetzt hier nicht ausbreiten. Und
das ist nochmal ein eigener Podcast.
Das ist ein Norby eigener Podcast.
Entdeckt Amerika.
die Reise beginnt. Also, wo wollte ich eigentlich drauf hin? Die Entflechtung, die Entzauberung auch. Oder wir merken jetzt, also was wir uns vorgemacht haben, es ist irgendwie eins oder wir sind uns so nah und es gibt dann ein dickes Band der Freundschaft oder so. Das wird gerade auch gewissermaßen brutal dekonstruiert.
Also, zwischen jetzt Europa,
also
Deutschland
und Amerika. Also wir befinden uns jetzt im Jahr März 2025.
Ja.
Falls du diesen Podcast in sehr ferner Zukunft hörst, kannst du dir jetzt vorstellen, woran wir denken. Oder vielleicht haben wir auch irgendwas noch gar nicht bedacht, wo du sagst, wie konnten sie das noch nicht sehen, die Blöden damals. Ja, tut uns leid, es ist halt, wir waren noch dumm. Okay, also, ich habe neulich einen Podcast gehört aus dem Jahr März 2020, also als die Pandemie gerade begann und als sie darüber redeten, dachte ich auch genauso, übrigens nur mal so by the way, das war lustig, da habe ich gedacht, ich als großer Zeitreisender dachte, ja wenn ihr wüsstet, nein, es ist ganz anders, es ist nicht so, wie ihr jetzt denkt, die waren wirklich so ganz frisch da drin, ach ich fand das war süß, okay, ja, kleiner Ablenker, Ja, diese Entflechtung hat begonnen. Also da hast du angefangen, ne? Also die, wo wir uns gerade so befinden. Und das ist ja auch eine Entzauberung, das ist auch eine Dekonstruktion und das ist auch eine Entmystifizierung von alten Helden. Und das hat für mich gar nicht so viel mit links oder mit rechts und politischen Lagern zu tun oder so. Nicht vordergründig, sondern viel Kulturelles ist da so für
die,
mich.
Die Einordnung in die politischen Lager ist ja, ich sag mal, für
kann man vornehmen,
jetzt in diesem Prozess des Erwachsenwerdens ist ein Stück weit eine Krücke. Es ist eine Haltelinie oder eine Leitplanke, damit ich jetzt überhaupt eine Form von Orientierung irgendwie noch so hinbekomme. Nein, es ist einfach, ich glaube, dass wir jetzt auch was Neues, also das ist, es kommt was Neues. Konservative Menschen, und zu denen würde ich mich eher zählen, so konservativ-liberale Menschen, haben jetzt so den Hang, dass sie das Vergangene glorifizieren. Damals war alles besser. Damals war das und das. So, diese Denke führt zu nichts. Diese Denke führt zu nichts Produktivem, weil nichts wieder so werden kann wie damals. Also
sagen wir mal so, es war noch damals, nie der Weg der Geschichte, das Rad der Zeit. Es gab immer damals, gewisse Renaissancen, ja, eine Rückbesinnung, aber das wurde immer transformiert in die neue Zeit.
So, genau. Also und in der Renaissance ist es auch nicht zurückgegangen, wieder in das alte Rom.
Nee.
Und Menschen haben plötzlich sind in Togas umhergewandelt. trotzdem hat Michelangelo aus einem Stück Marmor eine nicht schlechte Skulptur irgendwie rausgekriegt.
Ja, und das war wiederum was Neues. Ja, also er hat es in die neue Zeit transformiert, so kann man es sagen. Ne? Hab ich noch eine ganz interessante Reportage mal gesehen, die gezeigt haben, wie die aus so einem Block Marmor da wirklich so ein David rausgekloppt haben. Boah, unglaublich. Okay, auch wieder anderes Thema, eigener Podcast, Wahnsinn.
Übrigens, wenn man sich mit kultureller Identität wirklich mal auseinandersetzen will, dem kann ich es wirklich empfehlen, einmal nach Florenz zu fahren, in die Offizien und sich dort mal Kunst und Kultur anzusehen und dann zu meinen, dass wir heute sehr viel weiter wären als sie damals. Nein, ich glaube, wir werden entlassen in das Erwachsenenleben. Und jeder, der das für sich mal erlebt hat, kennt auch die Kälte, die das haben kann, wenn man das kuschelige Heim verlässt und jetzt draußen selber in der freien Wildbahn unterwegs ist. Das hat die große Freiheit, entscheiden zu können, links und rechts. Das hat aber dann auch die Gewissheit, dass es manchmal links wie rechts kalt sein kann.
Wir müssen irgendwas transformieren und das ist heute umso schwieriger als damals, jetzt auch in unserer guten alten Jugend, die wir ja auch immer so glorifiziert haben am Anfang dieses Podcasts. Aber wir hatten es einfacher. Wir hatten einfach nicht die Auswahl.
Ja.
Muss man so sagen. Heute kein alter Mensch sagt, ich möchte noch mal jung sein, weil er weiß, er müsste wählen zwischen all diesen 10 Millionen Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Und das fängt schon bei der eben, von jetzt bin ich wieder, schließe ich wieder den Kreis bei der Frage an, ja, welches Geschlecht will ich denn überhaupt haben? War einfach eine Frage, mit der wir uns nicht abzugeben brauchten.
Nein.
Ich sage nicht, wir hätten uns anders entschieden. Ich sage nur, es war überhaupt nicht, noch nicht mal im Entferntesten, irgendwie ein Film oder ein Thema. Wir wären in die Psychiatrie eingeliefert worden, wenn wir diese Frage debattiert hätten oder diskutiert hätten oder so. Nicht, dass es nicht schon auch Transmenschen gegeben hätte oder so zu unserer Zeit, aber das waren so exotisch und so weit weg von meinem Leben, jedenfalls hier im beschaulichen Ostwestfalen. Das waren Geschichten vom Mond oder noch weiter weg vom Mars oder einem anderen Universum oder so.
Ja.
Ja, also, und heute stellt sich diese Frage aber tatsächlich, ob du es willst oder nicht. Ja, also du kannst das sagen, ist für mich keine Frage, du kannst es ausgliedern, du kannst es ignorieren, aber für viele ist es einfach eine Frage. So.
Und sie wird sehr schnell politisiert.
Ja.
Sie wird sehr schnell aufgeklärt in, befinden wir uns im gleichen Raum oder gehörst du so überhaupt noch zu uns? Oder gehörst du schon zum Feind?
Ja, Feindes Denken ist auf einmal wieder.
So, es ist was solche Zeiten immer mit sich bringen, ist eine starke Schwarz-Weiß-Bildung. Das erleben wir jetzt auch gerade politisch. Und das hatten wir auch. Entschuldigung, ich komme immer wieder auf das Vorgespräch zurück. Nobby, du hattest sowas Schönes gesagt, so hellenistisches, griechisches Denken.
Ja, das ist das andere, was du gesagt hattest zum Thema verschiedene Wahrheiten. Dass das griechische Denken sagt, es gibt nur, das ist uns sehr vertraut, so sind wir eigentlich auch beeinflusst, es gibt nur ein Entweder-Oder und so sind wir groß geworden. Es gibt nur das eine oder das andere. Im hebräisch-jüdischen Denken gibt es ein sowohl als auch. Und das findet sich, liebe Freunde, lasst es euch gesagt sein, an ganz vielen Stellen in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, dass tatsächlich zwei Zustände gleichzeitig nebeneinander existieren können. Ich habe jetzt nicht die Stifte, das aufzumalen hier, aber nehmt das mal gerade so hin, wir können das nochmal gerne, oder ihr könnt uns schreiben, wenn ihr jetzt total auf dem Baum seid und euch das Messer in der Hose aufgeht. Doch, ich bleibe dabei und ich.
Es ist ja jüdische Kultur,
genau,
Philosophiegeschichte. Dieses einerseits, andererseits. So, die Komplexität.
Jede rabbinische Diskussion fängt so an.
Die Komplexität von Problemstellungen generational zu begreifen. Jüdische Menschen denken ja immer in verschiedenen Generationen und Rabbi dann und dann hat das und das gesagt, aber Rabbi dann und dann hat das und das aber gesagt. Und darüber können die stundenlang reden. Aber das, was sie tatsächlich verinnerlicht haben, ist, dass die nach Hause gehen und wissen, diese eine einzige Wahrheit, die gibt es nicht. Sondern es gibt tatsächlich immer die Möglichkeit von mehreren Wahrheiten nebeneinander, weil ich ja als Mensch, der das begreifen soll, kann, darf, ja auch begrenzt bin. Und wer bin ich, dass ich Gott Grenzen setzen kann? Ich finde, da haben die jüdische Kulturgeschichte, auch die philosophische Kulturgeschichte, wesentlich mehr schon auf der Pfanne und ist wesentlich erwachsener als manchmal aktuelle, die immer noch davon ausgeht, es gibt die Wahrheit. Das ist jetzt die Wahrheit und das ist jetzt die neue Wahrheit und der müssen wir folgen. Und das ist jetzt, das ist der strahlende Stern am Firmament, der Nordstern, der sich nicht bewegt und dann richten
wir da sind
jetzt
wir wieder alles aus. Bei den Helden, ne? Bei den Idolen oder so, ja. Denen man einzig und allein nachfolgt und die dann irgendwann mal gehäutet werden müssen, geschlachtet werden müssen, sage ich mal brutalerweise oder so, die zerfallen müssen.
Ja, oder auch nicht. Oder wir werden
oder mit uns die Zeit oder
wir
gehen,
werden philosophisch zum Nordkorea, dass wir alle dazu verdammen, einmal im Jahr zu einem großen Standbild des verstorbenen Kim Jong-un, dem Ersten oder wer auch immer, hinzugehen. Und dort stehen Aufpasser, die auch ja darauf gucken, dass ich mich tränenreich genug verbeuge vor diesem großen Führer. Und einmal im Jahr muss ich dort auftauchen, sonst bekomme ich Besuch und bin erstmal 2 Jahre ganz woanders. So, und das ist ein bisschen so das, was ich in diesem Land so schwierig finde, ist, und was ich hoffe, dass wir in diesem Kulturwechsel, den wir jetzt tatsächlich gerade erleben, diese Zeiten, wenn Dinge sich gewechselt haben und wenn Kulturen sich gewechselt haben, waren auch immer sehr anstrengende Zeiten. Das waren immer Zeiten von auch Zerbruch, Enttäuschung, Scherben und Tränen. Und es war nicht so, dass man immer von der einen der anderen Epoche so rüberging und dann sagte, ja, jetzt ist das so, das ist ja toll, sondern es gibt Beharrungskräfte, die in dem Alten drinbleiben wollen. Es gibt Kräfte, die einen nach vorne ziehen wollen, aber noch gar nicht wissen, wohin. Und das macht was mit einer Nation. Und das ist so auf der einen Seite spannend zu beobachten. Aber ich habe auch ein bisschen meine Befürchtungen, wie ich unsere deutsche Naturseele so ein bisschen kenne. Und das macht mir ein bisschen Sorge, wenn ich ehrlich gesagt nach vorne
gucke. Wir neigen zu den Extremen immer. Ne?
Wir neigen zu den absoluten Extremen, weil wir gerne absolut sind, weil wir das, was wir als wahr erkennen, dann auch für alle wahr halten. Das hat ja schon Kaiser Wilhelm vor 100 Jahren gesagt, am deutschen Wesen soll die Welt genesen.
Wir mögen keine Übergangstechnologien, wir wollen das Perfekte, das ingenieursmäßig durchdachte oder so. Übrigens das, was ich eben gesagt habe mit den zwei Wahrheiten, da haben wir 2000 Jahre gebraucht, um das auch, das ist Wissenschaft, was ich gerade gesagt habe, das ist nicht nur Philosophie oder geistliche Geschichte oder so. Niels Bohr nennt das Komplementaritätsprinzip. Ich habe jetzt nochmal gerade hier nachgeguckt.
Jo.
Der hat dafür einen Nobelpreis gekriegt. Und Zitat, es gibt zwei Arten von Wahrheit. Bei der ersten Art ist das Gegenteil einer Aussage falsch. Bei der zweiten Art ist das Gegenteil einer Aussage ebenso wahr. Zitat Ende. Niels Bohr. Das ist das sogenannte, googelt das mal, Komplementaritätsprinzip. Und er hat das aus der Physik, also zum Beispiel Licht kann eine Welle sein, kann aber auch ein Teilchen sein. Und dann kann man fragen, ja, was ist denn nun? Ist das eine oder ist das andere? Es ist beides wahr tatsächlich. In der Theologie reden wir davon, so selbstverständlich geht es, dass wir beten, Gott wird Mensch. Das ist eine Unverfrorenheit. Wenn du das einem Moslem oder auch einem Juden erzählst oder so strenggläubig oder so, das ist, sind zwei Wahrheiten, die nicht nebeneinander existieren können. Es ist einfach nicht. Trinität könnte ich jetzt weitermachen.
Ja.
Auch so ein ganz schwieriges Thema oder so, ja, was wir einfach so schlucken und glauben oder so. Dass das einfach zwei Dinge, Wahrheit und Erkenntnis, nebeneinander sich auch mal scheinbar widersprechen können.
Neue Helden. Ich merke gerade, ich komme in so eine Phase rein. Ich habe das jetzt so durch, dass ich in meiner Jugend Helden hatte. Dann durfte ich selber ein bisschen Held sein. Dann durfte ich meine Helden kennenlernen, dadurch, dass ich selber Held wurde. Dann habe ich diese Helden kennengelernt. Dann habe ich viele von denen in ihrer Zerbrechlichkeit, in ihrer Fehlbarkeit gesehen. Das war dann mein Problem, dass ich dann sozusagen diese Idealfigur mit der realen Figur nicht übereinander kriegte. Das war eine Form von Enttäuschung. Die haben mich dann generell kritisch werden lassen gegenüber jeglicher Form von Fantum und Heldentum. Und das klingt erstmal sehr erwachsen, das klingt erstmal sehr weise. Aber auch das klingt ein bisschen intellektuell einsam. Weil ich glaube, dass das, was in uns angelegt ist, dass wir auch staunen dürfen und dass wir auch Dinge toll finden dürfen. Und ich merke, ich kann es noch gar nicht seit so langer Zeit, kann ich es wieder zulassen, mich nach neuen Helden umzusehen.
Das ist schön. Das ist ein gutes Zeichen. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres als die alten Säcke, die sagen, hatten wir schon mal, kenne ich schon. Macht ihr mal.
Das ist bestimmt gut für euch.
Weißt du, wie ich mich fühle?
Wie damals im Freibad am Sprungturm, wo du dich wieder anstellst. unsere Generation hat man noch so getraut, dass wir hatten noch so Springtürme in Freibaden, in Freibädern. Sind heutzutage fast alle abgeschafft, weil die Leute sich da irgendwie, keine Ahnung, neben den Beckenrand springen oder irgendwie auf jemanden drauf. Wir damals wussten noch, wie man da irgendwie lebend runterkommt. Jedenfalls habe ich so das Gefühl, ich stelle mich wieder an. Nur heute weiß ich, ich springe nicht in reines, klares Wasser. Ich springe nicht durch unberührte Luft, sondern ich weiß, durch die Luft, wo ich durch jetzt gleich auch wieder fliegen werde, war vorher schon einer und der hat vielleicht schon gepupst. Und in dem Wasser, wo ich reinspringe, ist Chlor drin und auch ein bisschen Pipi. Und trotzdem ist es toll. Und ich merke für mich, ich mache mich gerade wieder so ein bisschen auf die Suche und ich kann das wieder zulassen, dass ich tatsächlich auch wieder Leute, Männer wie Frauen, toll finde, ob ihrer Fähigkeiten, dass ich Dinge wieder klasse finde, dass ich wieder mir so ein bisschen Fantum, wieder auch so ganz unkritisches Fantum mir wieder eingestehen kann. Und ich merke, das bringt mir so ein bisschen dieses Staunen zurück und diese Freude auch, ach guck, und das ist doch toll. Und dass der das kann oder dass die das kann und dass die das so macht, das ist doch wunderbar. So, das merke ich gerade, das macht mein Leben tatsächlich gerade auch wieder ein bisschen bunter und reicher.
Und ich möchte noch ergänzen, ich freue mich ganz besonders, je jünger, umso besser. Wenn ich sehe, das letzte Mal, dass ich echt, dass ich eine junge Combo gesehen habe, war es auch schon wieder viele Jahre her oder so, war aber die Band Lawrence aus Amerika, ein Geschwisterpaar. Und die haben mich so angesteckt mit ihrer Spielfreude und ihrer Begeisterung und die waren so frisch und so jung und trotzdem so gut auch, was sich manchmal leider ausschließt, dass ich echt Tränen in den Augen hatte. Also aufgrund dieser Begeisterung, die einfach übergeschwappt ist.
Ja.
Das ist das, was mir gerade einfällt oder so. Also,
Ich merke, dass ich dadurch wieder einen Raum betreten kann, in dem ich lange nicht mehr war. Nämlich auch zum einen etwas unkritischeren Menschen, dass ich mir den Luxus gönne, nicht alles immer, und da sind wir wieder auch, da kommen wir vielleicht jetzt an den Anfang zurück, Ja, ich kann alles prüfen. Aber ich kann auch wirklich das Gute behalten. Und das Gute, was ich dann behalten kann, das kann ich als gut auch mir hinstellen und kann sagen, das ist schön. Und das hat was Berührendes, das hat was Bleibendes, das hat was mich neu Begeisterndes. Und das zuzulassen, das finde ich gerade, das ist gerade eine Ebene, die führt mich an etwas zurück, auch. Und ich merke, sie verleiht mir auch wieder eine gewisse emotionale Tiefe, die ich vorher nicht hatte, weil ich das vorher so wegrationalisiert habe, weil ich das mir dann so rational erklären konnte, das und das und dies und jenes. Und man kann das so versachlichen und so säkularisieren. Aber ich merke jetzt so, dadurch, dass ich jetzt mich auf unterschiedlichster Form, und ich kann dir noch gar nicht so viele Helden, neue Helden nennen, aber dass ich da das so finde, merke ich, das macht mich auch glücklicher. Im Alltag macht mich das tatsächlich glücklicher, weil ich wieder eine neue Form von Begeisterungsfähigkeit habe für mich selber.
Also Appell an die alten Säcke, so wie wir oder noch älter oder so, lasst euch weiterhin begeistern, bleibt begeisterungsfähig. In dem Moment, und das ganz besonders an die Lobpreiser, wo wir das Staunen verlernen oder nicht mehr staunen, sind wir als Lobpreiser disqualifiziert. Da bin ich ganz radikal.
Ja.
Dann machst du Dienst nach Vorschrift. Da lasse ich auch ein wenig mit mir reden.
Und auch an die Jungen. Also wenn wir diesen ungefragten Rat irgendwie an der Stelle irgendwie da weitergeben, irgendwie. Bei all der intellektuellen Zurechtlegung dieser Welt, die vielleicht vieles auch erstmal wegnehmen will, um dadurch vielleicht den Versuch zu unternehmen, zum Pudelskern zu kommen, zum Nukleus der Wahrheit. Wenn du dir die Begeisterungsfähigkeit und wenn du nur den kritischen Geist irgendwie hast, das macht einsam und das führt dich in die Wüste. Und ich glaube, dass jeder auch mal durch diese Wüste durch muss. Aber man darf sich, glaube ich, nicht an die Wüste als das Normale gewöhnen, sondern man muss wissen, ich wandere oder ich gehe in die Wüste hinein, ich kenne aber den Weg dann von Oase zu Oase zu Oase und verabsolutiere jetzt nicht die Wüste als solches als neuen Superwert.
Ja, kann man jetzt nämlich genauso wieder drehen in diesen Zeiten, ne? Es ist immer die Versuchung. Also, widersteht der Versuchung der Abkürzung, ihr lieben jungen Leute.
Und alten Säcke.
Ja. Und auch die alten Säcke, ja, die sind genauso gefährdet oder so. Es ist in einer so komplexen Zeit, ist das eine der größten Versuchungen.
Und das ist, glaube ich, das Schöne. Und dabei bin ich auch bei Lobpreis, dabei bin ich auch mit Jesus Nachfolge. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben ein Leben lang Zeit. Und dieses Leben, und das habe ich selber in meinem Leben gesehen, dieses Leben kann manchmal 5 Jahre dauern. Es kann 12 Jahre, 16, 25, 42, 52, 72, 108. Aber wir haben so oder so haben wir Zeit. Wir haben in dieser Welt Zeit und wir haben in der nächsten Welt Zeit. Nicht alles muss ich hier verstehen. Nicht alles muss ich hier gut finden. Nicht alles muss ich hier umarmen. Mit nicht alles muss ich versöhnt sein und mit nicht allem muss ich Frieden haben. Aber ich merke, das, was mir Hoffnung und Fröhlichkeit im Herzen gibt, ist es, das auszuhalten, dieses einerseits, andererseits, dieses zu wissen, ich muss nicht letzte Wahrheiten haben, aber ich möchte trotzdem dem Echten verbunden sein und zu dem Echten gehört ganz viel dazu, aber es gehört auch Zeit dazu und auch Gnade mit sich selber, sich selber barmherzig gegenüber so zu sein, auch mal Wege zu gehen, die man nicht hinterher einfach nur als falsch und richtig eintütet, sondern die man als notwendig betrachtet. Und dabei, das ist, was Norbi eben schon so gesagt hat, dabei gibt es keine Abkürzungen. Das kann ich nicht überspringen, indem ich mir das in meinem Kopf einfach so zurechtlege, sondern ich muss in meinem Leben Wege gegangen sein, um zu wissen, wie man geht, aber auch wie man auf was zugeht und auch wieder, wie man von wo weggeht. Und das kriege ich nur durch die Übung hin.
Also wenn wir einen, wie du hast es eben ungefragten Rat genannt, so da würde ich es auch bei belassen, geben dürfen oder eine Schlussfolgerung aus all dem Sums, den wir hier vor uns hin gebrummt haben, ist es Staunen, Zeit und Gnade oder Gnädig, Barmherzigkeit, sage ich mal so. Mhm. Ich fasse es mal etwas weiter sein oder so. Das sind die Leitplanken, die man nie so ganz verkehrt liegen kann. Mir war es aber auch wichtig, heute mal gerade, die Welt dreht sich so komisch gerade und so unrund und es ist so viel in Aufruhr, nicht über irgendein innergemeindliches Lobpreisthema zu reden. Weißt du, was ich meine? Also als wären wir auf einer Insel oder so, sondern versuchen zumindest, auch wenn es schwierig ist, zu berühren. Manches haben wir wirklich nur angekratzt, manches haben wir vielleicht besser nicht sagen sollen heute. Ja, und trotzdem darauf mal einzugehen und zu sagen, hey, wir sind nicht ganz ungeküsst davon. Ne?
Nein, wir bleiben in der Zeit, wo wir sind.
Ja.
Wir sind immer Gegenwartsmenschen. Wir sind weder Vergangenheitsmenschen, wir können weder durch ganz vieles Zutun, können wir Vergangenheit wieder in die Gegenwart 1:1 holen, noch können wir Zukunft jetzt generieren, sondern wir sind immer Gegenwart. Und in dieser Gegenwart müssen wir leben und dürfen wir umgehen. Und das ist auch was Schönes. Und weil man nämlich weiß, das, was ich ändern kann, ist jetzt. Ich kann nicht das Morgen ändern. Das ist eine Illusion. Ich kann auch nicht das Gestern ändern, sondern ich kann immer nur das Jetzt ändern. Und in diesem Jetzt sind wir auch als Lobpreiser. Und das einfach mal. Heute war es ja sehr philosophisch, auch mit ein bisschen, so in dem Rahmen, was wir so Philosophie herstellen können. Jemand, der das studiert hat, lächelt müde und sagt irgendwie, das sind so...
Sie haben sich mit Wahrheit beschäftigt.
Genau, das ist so diese philosophischen Hütchenspieler da. Nein, aber so wie wir das in unserer Wirklichkeit und in unserer Realität irgendwie erleben, haben wir es heute mal geteilt. Und das war uns an der Stelle mal wichtig, um einfach auch mal so eine Haltung zu zeigen und auch eine Entwicklung zu zeigen, wo kommen wir eigentlich her und wie sieht heutige Gegenwart aus und wie gehen wir damit um und wie ist so diese Geschichte der Gegenwart. Irgendwie was hat das mit uns gemacht, auch im theologischen Bereich. Und das war heute einfach mal so ein bisschen so die Exkursion und ich bin und wenn du es bis hierhin ausgehalten hast, herzlichen Glückwunsch.
Ja, Applaus.
Von normalerweise 4 Millionen Hörern und Hörerinnen haben wir jetzt wahrscheinlich 2. Nur noch 3 Leute.
Oh, du bist optimistischer als ich. 3.
Ja,
ich
sag 2. Ja, ich würde 3. Sagen,
hallo, genau, ihr 3.
Ne, hallo, ihr 3, die ihr durchgehalten habt. Jetzt verraten wir die Pinzahl von Norbi Meier und ab jetzt könnt ihr leben wie die Könige.
Die Lottozahlen lauten von morgen. Nein, im Ernst, wir sind
der Regentopf mit Norbis Lieblingsgitarre steht in der Klöpkestraße 5 in Lemgo. Wenn du das hörst, fahr hin, der erste ist sein.
Mehr denn je sind wir interessiert, eure Meinung zu hören, ihr 3. Doch. Und das sage ich jetzt nicht, weil jetzt der übliche Satz kommt, lasst uns ein Like da, abonniert diesen Kanal und lasst etwas in den Kommentaren zurück. Nein, ich bin wirklich daran interessiert. Und wenn du da, es gibt eine Menge, was zu ergänzen. Und wir wollen nicht nur so vor uns hin blubbern oder so, sondern gerne auch mit euch von euch hören. Das ist wirklich mein persönliches reges Interesse, ganz unabhängig von in diesem Kanal. Und wenn du selber auch was auf dem Herzen hast, da sind die ja völlig unbeleckt, aber ich bin mal derjenige, der jetzt mal diesen Gedanken einbringt. Ja, bitte. Ich würde das gerne hören. Stefan, nicht zu meiner Linken hier. Doch.
Ja, was interessieren mich alle Leute? Aber was tatsächlich schön wäre, wenn du trotz meiner Missachtung deiner Meinung trotzdem die Gnade und die Herzlichkeit hättest, möglichst viele Punkte und Like-Button hier zu drücken, weil dann finden uns andere Leute, die halt mit dem Thema da. Lobpreis irgendwie unterwegs sind, finden uns dadurch tatsächlich noch ein bisschen leichter und das könnte ja dem einen oder anderen auch nochmal helfen.
Vielen Dank. Du findest uns in der Beschreibung, findest du die Podcast-Webseite oder du suchst uns auf Facebook. Das sind so die beiden Hauptkanäle. Der ein oder andere wird dich zu uns führen.
Ja.
Also.
Ihr Lieben, also nochmal herzlichen Glückwunsch, bis hier ausgehalten zu haben. Entweder hast du ein unfassbar langweiliges Leben oder du hast einfach unfassbar. Du bist eingeschlafen, zweite Möglichkeit. Oder du bist tatsächlich irgendwie an dem Thema so interessiert, dass du es bis hierhin ausgehalten hast mit uns. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch.
Du hast Gleichgesinnte gefunden.
Perfekt.
Okay.
Ihr Lieben, auf bald.
Macht's gut. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.